Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 9. September 2022 mit
Chile,
dem Infektionsschutz,
dem Entlastungspaket,
dem Ukraine-Krieg,
Großbritannien,
der Behausungskrise,
Investitionen,
einer guten Nachricht,
Inflationen,
einem Ausblick,
dem Börsenticker,
einem Limerick,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. Möchtest du wissen, was das neue Infektionsschutzgesetz, das der Bundestag diese Woche verabschiedet hat, bedeuten
wird? Ich überlege gerade. Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, oh, neues Infektionsschutzgesetz, kann man ja mal mitnehmen in die Sendung. Dann habe ich gedacht, fuck it.
Du hast uns aufgegeben.
Ja, ich habe das sowieso. Ich bin ja Kulturpessimist und ich habe dann aber auch gedacht so, nee, ich verhalte mich sowieso, wie ich mich verhalte. Wenn ich ins Bütchen gehe, habe ich meistens keine Maske an, weil da auch meistens die Tür aufsteht und nur einer drin ist. Wenn ich in größeren stationären Einzelhandel gehe, also Supermarkt oder sowas, dann habe ich eine Maske auf. Wenn ich mit der S-Bahn fahre, habe ich eine Maske. Also ich mache einfach, was ich für richtig halte, weil ich sicher sein kann, dass das mehr ist, als von mir verlangt.
Das stimmt. Ja. Wobei du vielleicht wissen solltest, dass du einen aktuell negativen Corona-Test mitbringen solltest, wenn du jemanden im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchst zum Beispiel.
Ach so, ja gut. Also wenn ich das täte, was ich gerade nicht tue, weil ich habe niemanden im Krankenhaus oder Pflegeheim, dann würde ich mich vorher schlau machen, was da gerade gilt.
Ja. So, ja. Und ansonsten, ja, also machst du, glaube ich, eh alles richtig und mehr als man muss. Was noch gilt, ist die Maskenpflicht in Fernzügen, wobei bei unter 14-Jährigen auch eine einfache OP-Maske reicht. Dann in Flugzeugen ist die Maskenpflicht abgeschafft worden. Das nennt man einen Kuhhandel. Ja, also weil es gab ja nochmal richtig viel Rabatt so von so Leuten wie Kubicki und den ganzen Querdenkern gegen die Maskenpflicht. Ich fand sehr schön, die Zeit hatte diese Woche noch mal einen sehr, sehr netten Artikel über, hey, die Maske hat eigentlich zu Unrecht einen schlechten Ruf, sie ist super, sie ist teuer. Auch beim Standard war diese Woche ein schöner Artikel über, was bringt eigentlich die Maske, der noch mal klar gemacht hat, sie bringt sehr viel und sie ist echt einfach ein Mittel, wo du mit sehr wenig Aufwand sehr viel Infektionsschutz erreichen kannst. Aber die Maskenpflicht in Flugzeugen ist jetzt halt erstmal gefallen, wobei sich die Bundesregierung vorbehält, wenn es im Herbst oder Winter schlimm werden sollte, dann kann sie mittels einer einfachen Verordnung das Ganze wieder einführen.
Ja, werden sie aber nicht machen, weil die FDP da ja mitregiert. Das finde ich aber ein bisschen komisch mit den Flugzeugen. Also weil klar, wenn die fliegen, also wenn die Bordklimaanlage läuft, dann ist die Luft ja, wenn ich das richtig verstanden habe, extrem sauber. Aber wenn du, solange du da auf dem Vorfeld stehst und alles einmockt und einmüffelt, da hätte ich es irgendwie mal schlauer gefunden, dass sie sagen, okay, bis zum Liftoff bleibt die Maske auf oder irgendwie sowas.
Ja, also du kannst es ja, also das sagen sie ja, du kannst ja weiter die Maske aufsetzen. Aber die Realität, ne? Ja, guck, geh einfach mal in den Supermarkt, geh einfach mal in ein Flugzeug, geh einfach mal irgendwo hin, wo keine Maskenpflicht ist. Und sobald keine Maskenpflicht ist, wirst du wahrscheinlich die einzige Person sein, die noch Maske trägt. So, das ist ja die Realität. Und deswegen.
Ja,
und
vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um mich. Also, weißt du, ich finde auch das ist so, aus dieser Streeck-Schanner-Seed-Ecke kommt ja immer, nee, die Masken bringen ja nichts, weil die nicht richtig getragen werden.
Das stimmt.
Ja, das mag ja sein, dass ich meine Maske nur zu 80% richtig trage, aber wenn mein Gegenüber die Maske auch zu 80% richtig trägt, dann ist unser beider Risiko ja trotzdem wesentlich verringert.
Na klar.
Und das ist so, also,
das ist alles Augenwischerei und das ist auch ein klein beigeben bei diesen Leuten, die nicht müde werden, irgendwie die Maske als ein Symbol ihres Widerstandes, ihres heroischen Widerstandes gegen diese demokratiebedrohende Infektionsschutzgesetzgebung vor sich herzutragen.
Fällt mir ein,
hast du
das mitgekriegt von dem Ex von der Wagenknecht, der gerade in Russland unterwegs ist? Das ist so ein Reichsbürger, so ein Reichsspacken, der irgendwie einer von den 500 Leuten oder einer der Vertreter von den 500 Exilregierungen, die diese ganzen Irren sich so gegeben haben. Und der ist gerade irgendwie in Russland unterwegs und lässt sich fotografieren, so neben Lavrov und sowas, und postet dann so ganz komische Beiträge, wie er hätte jetzt 2 Stunden mit Lavrov geredet und Russland wäre kurz vor der Anerkennung der Exilregierung und dann müsste halt nur noch hier auf friedlichem Wege natürlich das Regime gestürzt werden, damit die Exilregierung antreten könnte und dann gäbe es auch wieder günstig Gas aus Russland und all so ein Scheiß. Sehr, sehr lustig.
Der war auf diesem komischen Economic Forum, ne, was irgendwie Russland veranstaltet hat als Alternative zum westlichen Economic Forum und wo irgendwie nur also hochrangige Politiker aus 2 Ländern anwesend waren, nämlich aus Myanmar und Armenien. So.
Ja, super. Ja, mit Myanmar verbündet Putin sich ja gerade, weil die autokratisieren da ja auch so vor sich hin. Nein, aber dieser, wie heißt denn der Typ? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß immer nur,
ich habe es auch an mir vorbei.
Ex von der Wagenknecht.
Weil Herr Masala hatte ihm bescheinigt, dass er auf jeden Fall der beste Satire-Account auf Twitter sei.
Absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja auf 2 Ebenen ist das ja lustig, weil zum einen, dass der Typ völlig rumreist als Exilregierung und das andere, also ich weiß nicht, also entweder hat er einfach nur mit Lavrov vor der Fotowand gestanden und hinterher Scheiße erzählt oder Lavrov hat das ernst genommen und das ist dann halt noch lustiger.
Ja, ja, das ist also, ja. Um das zu Ende zu bringen, FFP2-Maskenpflicht gibt es in Krankenhäusern und Pflegeheimen und Arztpraxen, das sind die bundesweiten Regelungen und dann können die Länder noch mehr beschließen, zum Beispiel Maskenpflicht im ÖPNV, in Schulen ab der 5. Klasse, bei Freizeit- und Sportveranstaltungen, Tests und so weiter, aber sie können so. Das heißt, da prophezeist du natürlich wieder den Unterbietungswettbewerb der Bundesländer. Genau. Wer macht am wenigsten für den Infektionsschutz? Ich bin gespannt. Also ich hoffe ja, dass zum Beispiel große Länder, also nicht große Länder, sondern Stadtländer, die Stadtländer wie Berlin, Hamburg oder Bremen, wo einfach auch sehr viele Menschen auf engem Raum wohnen, vielleicht vernünftigere Regelungen erlassen. Mal gucken.
Ich habe nicht den Eindruck, also auch diese, es gibt, das ist eins der beliebtesten Argumente dieser Tage, ist ja auch, Deutschland sei das einzige Land, in dem überhaupt noch irgendetwas geregelt wäre. Alle anderen wären ja schon viel weiter, die Pandemie wäre da ja auch schon vorbei und so. Mhm. Ich sehe da, also ich bin da eher pessimistisch, aber ich habe es halt auch, bleib ich halt zu Hause und bestell mir Cheeseburger bei hier Lieferdienst.
Eine Hoffnung, die man haben kann, ist ja der neue Impfstoff, der inzwischen von der EMA zugelassen ist, der Omikron angepasste Moderna oder Pfizer Impfstoff. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon in den Impfzentren ist. Da war eine Nachricht gerade in der Berliner Zeitung, dass es eigentlich losgehen sollte jetzt Ende der Woche. Mal gucken, also man muss da immer einfach seine lokalen Nachrichtenquellen im Auge behalten, um zu sehen, gibt es bei mir das jetzt schon oder nicht.
Das Problem ist aber doch, das ist BA1-Impfstoff. Im Moment zirkuliert BA4-5 und BA4-5-Impfstoff gibt es auch schon. Die Amis haben den schon zugelassen.
Genau.
Was mache ich denn jetzt? Was ist denn das wieder für ein Scheiß hier? Also,
aber du hast ja deine 4. Impfung dir wann geholt?
Die hast das ist auch schon lange her.
Was heißt lange?
Ewig her.
Ich brauche präziser, also weil
ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch hier nicht mein Zertifikat rumliegen. Einige Monate ist es her.
Es gibt ja so ein bisschen so Leitplanken für, sollte ich mich jetzt impfen lassen oder nicht. Ist vielleicht auch noch mal interessant. Habe ich letzte Woche nicht geschafft. Die meisten sagen also, sich innerhalb der 3 Monate nach einer Infektion oder der letzten Impfung nochmal impfen zu lassen, ergibt wenig Sinn, weil die Antikörperlevel dann nicht wesentlich gesteigert werden können. Und
aber ist doch ein anderer Impfstoff, also ist doch ein anderer Virustyp.
Trotzdem, die sagen, 3 Monate sollte man auf jeden Fall warten. Also den Gefallen sollte man sich auch selber tun. Dann zwischen 3 und 6 Monaten kann man das eben machen. Und wenn die letzte Impfung oder die letzte Infektion mehr als 6 Monate her ist, also 6 Monate oder mehr, dann sollte man auf jeden Fall sich jetzt sofort diesen Omikron-1-Impfstoff holen, also Omikron-BA1-Impfstoff holen, weil man einfach eine Lücke im Immunschutz hat.
Das heißt, ich habe gerade dann doch mal nachgeguckt, ich mit meinen 4 Monaten kann jetzt auch einfach noch die 4 Wochen warten, bis die EMA auch BA5-Zeugs zulässt, falls sie es tut.
So, das ist jetzt deine Entscheidung. Die Leute zwischen 3 und 6 Monaten müssen halt selber so ein bisschen gucken, ne? Also abwägen.
Ich muss an die Hand genommen werden. Ich brauche einen starken Staat, der mir sagt, was ich zu tun habe.
Ja, das ist leider. Ich habe wirklich versucht, da genaue Anweisungen zu finden, aber die Die Informationslage, also die rein wissenschaftliche Informationslage ist halt genau in diesem Bereich, 3 bis 6 Monate, reichlich diffus. Wenn du jetzt immunsupprimiert wärst oder sowas, dann ist es wiederum klar, weil dann heißt es ja, komm, hol dir die Impfung, weil da solltest du einfach immer gucken, dass du, aber da wird meistens eh der Antikörperlevel gemessen von Ärztinnen und Ärzten, die haben es eh am einfachsten, weil die sehen dann halt an dem Antikörperlevel, ja, hol dir mal die Impfung. Oder
die haben es nicht leicht, aber die haben es dieser Tage einfach, meinst du?
Ja, also um diese Entscheidung zu treffen zumindest, haben sie bessere Informationen, weil sie halt einfach auf ihren individuellen Wert gucken können, so. Die anderen stochern so ein bisschen im Leeren, aber wie gesagt, wenn es 6 Monate oder mehr her ist, auf jeden Fall holen. Ansonsten, ja, ich würde jetzt, aber das ist meine persönliche Meinung, auch diese 4 Wochen nochmal warten, weil der BA4, BA5 Impfstoff sicherlich nochmal besser auf diese Variante vorbereitet.
Ja, sonst wird er nicht so heißen, ne?
Ja.
Letzten Sonntag hat ja Chile über seine neue Verfassung abgestimmt. Die modernste Verfassung weltweit hätte das werden sollen, hieß es. Und Chile hat dagegen gestimmt, und zwar mit überragender Mehrheit dagegen gestimmt. Kurz zurückgeguckt, 2019, also Chile ist ein zutiefst neoliberales Land. Ja? Also die Erfinder des Neoliberalismus, die sogenannten Chicago Boys, haben Chile sozusagen als ihren Laborstaat damals auserkoren gehabt. Alles ist auf Gewinn ausgerichtet. Das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, Unternehmen haben absolute Freiheit, Dienstleistungen sind teuer, das Militär hat besondere Privilegien, der Staat ist eigentlich nicht mehr ordnend dabei, wenn du so willst. Was so insgesamt eher Kacke sein dürfte, wenn du nicht gerade wohlhabend bist, also dir das alles leisten kannst, was alles Geld kostet. Die neue Verfassung sollte das umbauen, und zwar zu einem richtigen Sozialstaat, Stärkung der Frauenrechte, Stärkung des Umweltschutzes, Stärkung der indigenen Völker, ein sich aktives Kümmern um das Wohlergehen der Menschen, sagt man so schön. Also sozial ist halt dem Staat auf Bürden und nicht den Unternehmen zu überlassen. Und das wollten sie nicht haben. Interessant an der Wahl war, dass normalerweise in Chile die Wahlen frei sind. Hier war Wahlpflicht, und in der Verfassung hätte auch eine Wahlpflicht gestanden. Normalerweise gehen da so vielleicht 50% wählen oder sowas. Diesmal sind 13 Millionen von 15 Millionen Wahlberechtigten dabei gewesen. Damals, also 2020, als abgestimmt wurde darüber, ob es eine neue Verfassung, also eine verfassungsgebende Versammlung für eine neue Verfassung geben sollte, waren 80% dafür, dass die Verfassung geändert wird. Für diese Verfassung hier haben aber nur 38% gestimmt. Das entspricht ziemlich genau der Zustimmungsrate für den Präsidenten. Boric heißt er. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Chilenen über was ganz anderes abgestimmt haben als über die neue Verfassung, nämlich über das erste Regierungsjahr Boric. Kann aber auch anders sein. Also ich habe wirklich sehr viele Analysen, bla, mir mal so durchgearbeitet. Mhm. Das Ergebnis ist eigentlich, also warum haben die abgestimmt, wie sie abgestimmt haben? Zum einen natürlich, der Mensch fürchtet Veränderung grundsätzlich.
Ja.
Und es ist eine tiefgreifende Veränderung. Du hast halt bestehende Verhältnisse, auch wenn die nicht zu deinem Vorteil sind oder sogar zu deinem Nachteil sind. Es sind bestehende Verhältnisse, und die neuen Verhältnisse sind halt neu. Vielleicht willst du die gar nicht, weil du weißt halt nicht, was du von den neuen Verhältnissen zu erwarten hast. Vielleicht wird es für dich persönlich sogar schlimmer. In Chile gibt es außerdem eine politische Vertrauenskrise. 4%, das ist eine Umfrage aus Mai 2022, 4% der ChilenInnen vertrauen den politischen Parteien. 10% dem Kongress und nur 22% vertrauen dem Verfassungskonvent. Das ist zum einen Ergebnis einer Kampagne, zum anderen ist es aber auch in den Jahren davor nicht unbedingt besser gewesen, sodass du da eine prima Kampagne ansetzen kannst gegen diese neue Verfassung. Und die Kampagne ging ungefähr so. Du hast in der verfassungsgebenden Versammlung in Chile ein Repräsentationsproblem. Da sind 155 oder 154 Personen sitzen da drin. Die sind überwiegend progressiv und links. Also in dieser verfassungsgebenden Versammlung sind die Rechten und Rechtskonservativen unterrepräsentiert. Das heißt, viele Chileninnen und Chilenen sind in dieser Versammlung nicht wirklich repräsentiert. Und das Problem ist, also die Chilenen, die haben das selber so gewählt. Es gab eine Wahl, Oktober 2020, die haben die Zusammensetzung dieser Versammlung so gewählt. Mhm. Nichtsdestotrotz sind rechts der Mitte die Kräfte im Grunde von diesem verfassungsgebenden Prozess ausgeschlossen worden. Also die haben von Anfang an hatten die Rechten dermaßen wenig Einfluss auf diesen neuen Verfassungsvorschlag, also hatten tatsächlich dermaßen wenig Chancen, überhaupt irgendwas da reinzuschreiben, dass sie direkt mit ihrer Kampagne gegen den Vorschlag angefangen haben. Dem hatten die Progressiven dann wenig entgegenzusetzen, weil die waren ja damit beschäftigt, die Verfassung auszuarbeiten. So, könnte man anerkennen, so als politische Mitte, sag ich mal, und sich entsprechend verhalten, hat die Mitte aber nicht gemacht, sondern die Mitte hat diese prozessuale Kritik übernommen und durch die Kritik am Prozess implizit, vielleicht auch explizit oder willentlich zumindest, aber implizit den rechten Rand gestärkt. Ja. Trotzdem gibt es auch ein Problem mit dem Text selbst. Der setzt nicht nur so einen Rahmen, wie unsere Verfassung das macht, mit vergleichsweise wenig Text. Also unsere Verfassung ist so der größte gemeinsame Nenner dieser Gesellschaft. Und die neue chilenische Verfassung hat versucht, sehr, sehr viele Details zu regeln, was ja auch so eine Spezialität der Linken ist, weltweit. Überregulierung. Hier ein bisschen steuern, da noch was steuern, da noch was nachsteuern, da noch was nachsteuern, statt einen Rahmen zu setzen und sagen, so in dem Rahmen bewegt ihr euch, ansonsten gibt's richtig aufs Maul. Teilweise war sogar zu lesen, dass die Verfassung eher einem Parteiprogramm entsprechen würde als einer Verfassung. So. Zurück zur Kampagne. Es gab eine Fake-News-Kampagne, die inhaltlich vor allem die Rechte für Indigene ins Visier genommen hat. Und zwar nach dem Motto, die wollen uns jetzt allen was wegnehmen. Ja, und hat behauptet, die Hausbesitzer sollten enteignet werden, weil unter anderem ein Recht auf Wohnraum in dieser Verfassung steht. Das sind ganz witzige Analogien auch zu deutschen Diskussionen, finde ich. Somit hier DW enteignen,
sowas findest du auf der ganzen Welt, solche Kampagnen. Ja. Das ist also mittlerweile, das finde ich schon ein Muster, dass man echt in ganz vielen Themen sieht, die sich so ausbreiten, wie so ein bisschen wie so eine Pandemie eigentlich.
Ja, es funktioniert halt sehr gut. Ne? Also da gab es schon dieses Plakat von wem, wie hieß der, Klaus Steg, glaube ich, dieser Plakatmaler. Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen.
Ja, genau.
Es ist halt immer wieder der Versuch oder das dir Einreden, dass dir was weggenommen werden soll, und zwar von Leuten, denen tatsächlich was weggenommen werden soll, was kein Problem wäre, weil die haben genug. Das Problem mit den Indigenen in Chile ist auch noch, dass die in Regionen leben, die wirtschaftlich sehr interessant sind. Und daran angedockt hatten die Gegner, nicht nur die Fake News Kampagnen, sondern auch die ich sag mal seriösen Gegner, eine Sorge von einer Abspaltung. Also Staat im Staate, ne? So ein bisschen Bayern. So, ja. Wir zahlen jetzt schon seit Jahren in den Länderfinanzausgleich, jetzt wollen wir auch mehr Rechte als alle anderen, sowas halt. Ne? Die offizielle Antikampagne hatte 80% der Wahlspenden. Das heißt, da ist ein riesiges Ungleichgewicht gewesen. Das Geld dafür ist natürlich gekommen von den Reichen und von den Unternehmen.
Genau.
Die wiederum ein Problem mit der neuen Verfassung hätten, weil Chile lebt von der Ausbeutung der Bodenschätze, also von der Ausbeutung der Natur im Grunde, und hat die Kosten komplett externalisiert. Umweltschutz und solche Dinge. Schreibst du jetzt der Natur Rechte in die Verfassung, internalisierst du diese Kosten? Der CO2-Preis ist sowas. Du internalisierst diese Kosten und das schmälert natürlich deinen Gewinn. Also wirst du als Profiteur dieser Externalisierung dagegen stänkern, so gut du kannst. Interessant ist, dass auch ein gerne genommenes Argument war, dass ohne eine starke Wirtschaft sich kein Sozialstaat finanzieren lässt. Was so auch nicht stimmt, sondern von den Reichen auch gerne erzählt wird. Die dann aber trotzdem wieder nichts Soziales machen, so ein bisschen wie hier bei uns auch. Ne? Und in Chile demonstriert das witzigerweise auch genau so, da ist alles privatisiert. Ich spitze zu. Da ist alles privatisiert, Bildung ist privatisiert, sogar Wasser ist da privatisiert.
Okay, ja.
Das heißt, du hast eine starke Wirtschaft, die scheißt aber drauf am Ende. So, und das alles umzubauen, braucht sehr, sehr viel staatlichen Eingriff. Das kann man machen. Und da gibt's auch ein sehr gutes Gegenargument, das auch bei uns wieder sehr, sehr gut verfängt. Ja, und das ist das Bürokratiemonster. Ja, das hörst du bei uns auch immer wieder, wenn irgendwas geregelt werden soll. Ich habe eine Reporterin gefunden, die hat auf Twitter auch einen sehr schönen zusammenfassenden Thread geschrieben.
Sophia Boddenberg vielleicht?
Sophia Boddenberg, genau. die schreibt als Fazit, das Ergebnis des Referendums bedeutet nicht, dass die Menschen in Chile keinen Sozialstaat, Frauenrecht und Umweltschutz wollen.
Ja.
Die Ablehnung der Verfassung hat weniger mit ihrem Inhalt zu tun, als mit dem politischen Kontext, in dem sie ausgearbeitet wurde.
Ja.
Und besonders schön fand ich, und das ist dann schon wieder Meta fast, ein Gedanken von Georg Dietz in der Taz. Ich kürze. Der chilenische Verfassungsentwurf ist exemplarisch als Lebensentwurf, wie ein gutes Leben im 21. Jahrhundert gelingen kann, und als Gegenentwurf zur Schicksalsergebenheit in die Unveränderbarkeit der Dinge. Toll, oder?
Sehr schön.
Wie das halt so ist mit Schicksalsergebenheit, deren Beharrungskraft ist groß. Die Beharrungskraft der Profiteure einer alten neoliberalen Ordnung ist umso größer. Und jetzt müssen wir mal gucken, was Chile daraus macht. Denn machen müssen sie irgendwas. Zufrieden sind die Leute nicht. Die wollen eine neue Verfassung. Boric hat auch gesagt, wir machen weiter. Wir probieren eine neue Verfassung und mal gucken, was dann daraus wird. Man kann übrigens, streckenweise kann man noch lesen, dass der jetzt sein Kabinett umgebaut hätte. Das hat er sowieso vorgehabt. Also es war eh geplant. Also es ist jetzt nicht unbedingt Ergebnis dieses Referendums oder dieser Abstimmung.
Weil du gerade schon über die Frage nach Eigentum und Wohnungen und so weiter, Enteignung von Immobilienbesitzern und so gesprochen hast. Ich meine, die sogenannte Housing Crisis, und ich habe mal versucht, eine gute Übersetzung dafür zu finden. Und ich habe nicht gedacht, dass es so schwer ist, das irgendwie zu übersetzen, weil ich finde, Behausungskrise ist ein schönes Wort.
Behausungskrise, also naja, kannst auch jedem einen Pappkarton geben, hast auch eine Behausung, ne?
Das stimmt. Aber bei Wohnungskrise ist es Wohnung, Häuser, naja, Wohnraumkrise vielleicht, könnte man machen. Ja. Ich finde aber Behausungskrise klingt schön. Jedenfalls habe ich mal nach Irland geschaut, weil da ist das ja auch ein Riesending, ein Riesenthema, vor allem in Dublin und den anderen Großstädten. Und die Iren sind das halt so von der Mentalität, von der Kultur her eigentlich gewöhnt. Und geben das auch von Generation an Generation weiter, dass man sich ein eigenes Haus kauft. So, das ist so deren Lehre aus der großen Hungerkrise auch und aus dieser ganzen Besatzungsscheiß von Großbritannien. Deswegen ist es gerade auch in Irland ein Riesenthema, weil sich die jüngere Generation halt eben jetzt nicht einfach mehr so Immobilien leisten kann. Das ist bei denen noch ein bisschen verschärfter sogar als bei uns, aber ich glaube wir...
Naja, vor allen Dingen, die haben ja auch keinen wirklichen Mietmarkt. Eben. Also dieses, das ist ja das Nächste. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja gut, dann kaufe ich mir halt nichts, weil es zu teuer ist, dann miete ich halt. Nee.
Ja, das ist halt super unüblich durch diese kulturelle Prägung, dass man eben immer sein eigenes Zuhause haben sollte. Und deswegen wird darüber sehr viel diskutiert, dass Sinn Féin bei der letzten Wahl, also das ist diese sehr linke Partei, die früher hieß es immer der politische Flügel der IRA, aber inzwischen, glaube ich, muss man das auch ein Stück weit getrennt sehen. Jedenfalls, dass die so große Erfolge bei der letzten Wahl hatten, wird auch zu einem Großteil dem zugeschrieben, dass junge Leute aufgrund ihres Frustes über diese Housing Crisis Sinn Féin gewählt haben. Und jetzt soll es in Irland ein Referendum geben über diese Frage. Es wurde eine sogenannte Housing Commission eingesetzt, die soll Vorschläge erarbeiten.
Ach so, es gibt noch keine Abstimmungsfragen.
Nee, noch nicht, genau. Also da arbeitet gerade eine Kommission dran, wie könnte man, ne, welche verschiedenen Ideen gibt es. Und anlässlich dieser ganzen Debatte hat Joe Humphreys, das ist eigentlich ein Kolumnist für philosophische Fragen, in der Irish Times mal geschaut, was so die großen Philosophen dazu zu sagen hätten, zu dieser aktuellen Krise. Und es gibt ja tatsächlich ziemlich viele, die sich mit der Frage von Eigentum und wie verteilt man Dinge fair in einer Gesellschaft Gedanken gemacht haben. Der bekannteste dürfte wahrscheinlich John Rawls sein. Der hat sehr viel zur Frage der Gerechtigkeit aufgeschrieben. Too long didn't read. Total unzulässiges Too long didn't read an der Stelle wäre wahrscheinlich
naja,
zu sagen.
Naja, aber wenn man das runterbrechen, also das lässt sich ja, es lässt sich auf wenige Sätze runterbrechen, genau, was Rawls gesagt hat. Von daher darf man da, glaube ich, TLDR machen.
Also ist, dass man im Grunde die im Auge behalten muss, die in der Gesellschaft am ärmsten dran sind. So. Und an denen muss sich im Grunde der Rest orientieren und so verteilt werden, dass es denen auch immer noch sehr gut geht oder so gut geht, wie es ihnen gehen kann.
Mit der Begründung, dass du nicht wissen kannst, ob du nicht morgen in deren Position bist. Genau.
Das ist nicht die Begründung. Das stimmt wiederum nicht, aber da könnten wir jetzt ewig drüber.
Na doch, die leitet sich ja ab aus seinem Vorschlag, wie man eine Gesellschaft baut, nämlich so, dass du jederzeit in jeder gesellschaftlichen Position landen kannst, ohne dass es zu sehr von Nachteil für dich ist.
Naja, eigentlich ist es eher ein Gedankenexperiment, was
natürlich,
er da macht, aber egal. Das zu Rawls. Und was ich aber besonders interessant fand, waren die Gedanken von John Locke. Das ist auch ein Philosoph, der sich sehr viel mit Eigentum insbesondere befasst hat. Und der ist eigentlich total pro Eigentum. Ja, also der ist eigentlich einer der Philosophen, die auch gern von den Liberalen herangezogen werden. So, ne? Der argumentiert, dass Eigentum eigentlich eine gute Sache ist und du darfst Eigentum haben, um dein Leben besser zu machen und so weiter. Aber
John Locke hat den Liberalismus erfunden, muss man mal so sagen.
Ne? Also, ja. Aber den Liberalismus, ne? Nicht das, was wir heute haben, weil er auch eine Grenze in das Ganze eingezogen hat, eine ethisch-moralische Grenze, wenn man so will. Und zwar Eigentum anzuhäufen. hat an dem Moment seine Grenze oder sollte auch eine politische Grenze dann letztendlich in einer Gesellschaft haben, wenn es dazu führen würde, dass andere deswegen dann ein schlechteres Leben haben oder geringere Chancen, auch ein gutes Leben aufgrund von Eigentum aufbauen zu können. So.
Ja, da sind wir angekommen mittlerweile im Westen.
Ja. Ja, also selbst der Erfinder oder die Ideen des Erfinders des Liberalismus haben wir schon längst hinter uns gelassen, gesellschaftlich, wenn man so will. Moralisch gesehen, ethisch-moralisch gesehen, haben wir uns längst davon verabschiedet.
Na gut, aber ist jetzt vielleicht auch, also da müsste man dann tatsächlich in die Ideengeschichte mal gucken und mit jemandem sprechen, der sich da sehr gut auskennt, weil John Locke ist aus dem 18. Jahrhundert, wenn überhaupt, 17. sogar, ne? Da, auch das wird ja sicherlich weiterentwickelt worden sein und da gibt es mit Sicherheit auch den ein oder anderen Philosophen oder die ein oder andere Theorie, die genau das, was wir jetzt hier vorfinden, also das, was man ja so als Neoliberalismus bezeichnet, landläufig, die das, was wir hier vorfinden, sehr gut rechtfertigen kann. Im Zweifelsfall sind es die Protestanten, die das machen. Das ist zum Wohle Gottes. Also, dass ich reich werde, ist
nicht alle Gott Protestanten, gefallen. Das sind dann, glaube ich, eher die Calvinisten. Okay. Jedenfalls, also ganz, ganz interessant ist diese Idee von Eigeninteressen sind völlig in Ordnung. Ja, aber es gibt auch die Interessen der anderen und Gesellschaft ist eigentlich und Politik ist eigentlich die Eigeninteressen und die Interessen der anderen oder der Gemeinschaft im Blick zu behalten und sicherzustellen, dass die Eigeninteressen von allen berücksichtigt werden. Das heißt, also selbst, und jetzt habe ich Marx weggelassen, ne? Also den linkesten von allen, und man kann sich vorstellen, dass er natürlich noch viel radikalere Ideen dazu hat. Also wenn du den liberalsten dieser Philosophen nimmst, weil Rawls wird auch eher dem linken Lager, glaube ich, zugeordnet, zumindest von den Rechten. selbst dann.
Das würden die übrigens nie sagen, weil wenn du einem Rechten sagst, dass er ein Rechter ist, wird er das immer abstreiten.
Ja, das stimmt.
Wenn du einem Linken sagst, er sei ein Linker, sagt er, ja, was willst du von mir?
Aber zum Beispiel Christina Schröder, die hat ja ihre Dissertation über Rawls geschrieben.
Ernsthaft?
Ja, habe ich nämlich gelesen. Ich habe Christina Schröders Dissertation gelesen und sie arbeitet sich eben daran ab und findet ganz viele Gründe, warum Rawls Theorie abzulehnen ist. Also da findest du dann schon exakt das. Jedenfalls also.
Warte mal, hat das denn Hand und Fuß, was Schröder da schreibt? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie überhaupt in der Lage ist, sowas sauber zu durchdenken.
Na, sagen wir es mal so, sie nimmt einen der größten Philosophen der Moderne und seine Theorie zur Gerechtigkeit. Und setzt dem gegenüber so Zitate von diesem einen ehemaligen Ministerpräsidenten, dessen Name mir immer nicht einfällt, aber der sinngemäß gesagt hat, den Ostdeutschen ist es lieber, dass sie ein Brot ohne alles bekommen, als dass sie ein Brot mit Margarine bekommen und andere ein Brot mit Kaviar. So.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie das Zitat genau ging, aber
ja, aber das ist halt was, so kannst du ja nicht argumentieren, das ist so dumm.
Ja, und also ihn zieht sie heran, es war auch ein CDU-Ministerpräsident natürlich, ihn zieht sie heran, um ihre These zu bestärken, dass es total fair sei, wenn wenige sehr viel mehr als andere haben, solange alle die Margarine haben.
Naja gut, das wäre ja eine Politik, ne? Also da würdest du dann ja aushandeln, in der Politik würdest du aushandeln, wie viel denn genug ist.
Ja. Sicher. Ja,
also
aber
und das versuchen sie. Also es ist ja was die FDP auch klassischerweise versucht.
Das ist aber natürlich nicht so viel, wie die FDP dann gerne hätte, wenn sie selber arm wäre. Also egal.
Ja.
Jedenfalls ist, glaube ich, philosophisch betrachtet, kann man ganz gut rechtfertigen. Das fand ich ganz schön. Jetzt ist natürlich Politik nochmal was anderes, weil dann ganz viel wirtschaftliche Interessen mit reinspielen. Aber philosophisch betrachtet ist die Politik hier in der Pflicht im Grunde, einen Ausgleich zu schaffen zwischen denen, die am Wohnungsmarkt ganz viel haben und damit sehr viel bestimmen und denjenigen, die dem im Grunde einfach ausgeliefert sind.
Solange sie das bezahlen könnten, dieses Ausgeliefertsein, wäre das ja kein Problem. Aber das ist das Problem, dass sie es gar nicht mehr bezahlen können.
Eben.
Darum gibt es ja im Entlastungspaket jetzt auch eine Erhöhung des Wohngeldes, damit wir Vermieter noch ein bisschen mehr Kohle in die Tasche kriegen. Vielen Dank, Bundesregierung.
Das ist absurd, ne? Also, dass sie gerade den Hebel gewählt haben.
Ja.
über den ja seit vielen Jahren auch schon sehr kritisch gesprochen wird. Naja, gut.
Kommst halt schwer gegen an. Apropos Entlassungspaket. Wir haben ein Entlassungspaket. Ich mache es sehr kurz, denn die Vrindt School of Economics hat eine Sendung darüber gemacht, wer da ein bisschen tiefer einsteigen will und mal hören will, was akademische Ökonomen dazu sagen, dem sei die Sendung empfohlen. Drin ist viel Geld, 65 Milliarden Euro, es ist viel Gießkanne. Hätte man ein bisschen gezielter machen können, wie, weiß ich nicht. Also es gibt dann ja so, ja, aber wie sollen wir denn das Geld an die Leute bringen? Wir wissen ja überhaupt nicht, wer wie viel hat und sowas. Maskengutscheine konnten sie verschicken, Schecks anscheinend nicht. Die Gasumlage bleibt drin, was wir alle doof finden, weil das ein Eingriff in die Preise ist. Dann verkaufen sie so auch ein paar Sachen, die sie sowieso vorhatten als jetzt Innovation, Entlastungs-, also diese Anpassung des Eckwerts der Einkommensteuer. Das wird halt immer an die Inflation und also an die steigenden Gehälter angepasst, wegen der kalten Progression und so. Da schmücken sie sich jetzt ein bisschen mit, dass sie jetzt der kalten Progression auf die Pelle rücken, was sie sowieso gemacht hätten. Den Nachfolger vom 9-Euro-Ticket haben sie absichtlich unmöglich gemacht, indem sie es auf die Länder geschoben haben, was auf der einen Seite nicht wirklich blöd ist. Die Länder haben nämlich wesentlich mehr Geld als der Bund. Oder anders muss man das ja bei Staaten, also die Länder haben wesentlich weniger Schulden als der Bund. Das heißt, die Länder könnten sich ein 9-Euro-Ticket viel eher leisten, als der Bund sich das leisten könnte. Der Bund hat ja gesagt, wir geben 1,5 Milliarden dazu, aber Bayern hat ja schon gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Ja, so ein paar Sachen. Also gibt eine schöne kurze Übersicht in der Tagesschau, die verlinken wir mal. Und ich bin dann mal gespannt, was da insgesamt noch so bei rauskommt bei diesen Sachen, weil das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Also auch irgendwie 300 Euro Einmalzahlung für Heizkosten. Ich meine, ich habe vereinzelt, siehst du dann auf Twitter ja mal so Leute, die ihre neue Abschlagszahlung zeigen, wo das dann einfach mal von 220 Euro im Monat auf 1700 irgendwas gestiegen ist. Da kommst du halt gar nicht gegen an. Also das ja, naja.
Da sind wir schon mitten im großen Thema, die Folgen des Ukraine-Krieges. Ich habe so ein bisschen Sachen zum Ukraine-Krieg, auch aktuelle Entwicklungen mitgebracht. Und ich finde gerade sehr spannend zu beobachten die täglichen Berichte des Institutes for the Study of War, weil es sieht tatsächlich so aus, als würde die Ukraine da gerade Gebiet gut machen und auch zurückerobern, vor allem um die Stadt Kharkiv. Und was ich besonders interessant gestern fand, die haben immer so Tagesberichte, dass die monitoren alles Mögliche. Also die gucken sich Satellitenbilder und natürlich auch so die Statements von offiziellen Seiten an, also die Verteidigungsministerien der Ukraine und Russlands. Aber die haben noch eine weitere Quelle, und zwar gucken die oft, was so russische Militärblogger schreiben.
Ja.
Und die regen sich momentan ganz schön auf. Also ich zitiere mal, ukrainische Streitkräfte haben das russische Militär komplett ausgespielt in Bezug auf die Rückeroberung um Kharkiv. Und das fand ich total interessant, dass sozusagen russische Militärblogger uns spiegeln, dass die von der Ukraine verkündeten Erfolge offenbar echt sind. Weil es heißt ja immer so schön, ne, also dann hörst du irgendwie Radio oder guckst irgendwie Tagesschau oder so, und dann heißt es ja immer so schön, ja, die Ukraine sagt, sie hätten da Erfolge, aber das kann nicht unabhängig geprüft werden. Ja. Aber ich finde, wenn du dann siehst, dass sich russische Militärblogger, die unterliegen ja letztendlich auch diesen strengen Mediengesetzen, wenn die sich aufregen, dass das alles gerade scheiße läuft, dann läuft es wahrscheinlich für die Russen auch wirklich scheiße.
Das gibt an der Stelle, fliegen bei mir in der Twitter-Timeline noch immer öfter in den letzten Tagen Chats von russischen Soldaten irgendwie vorbei, die sich auch ganz fürchterlich aufregen und sagen, wir werden hier aufgerieben und sonst was. Ja. Es sieht sehr gut aus, aber das Problem ist halt, das sieht halt so aus, wie ich gerne hätte, dass es aussieht. Und genau darum gucke ich mir das an und bewerte das erstmal gar nicht.
Ja, ja, klar. Dann gibt's ein Update zum Kernkraftwerk in Saporischschja. Die IAEA war ja dort, hatte ich letzte Woche schon erzählt. Und die haben jetzt diese Woche diesen Report veröffentlicht. Der hat über 50 Seiten. Ich habe jetzt mal so die Haupterkenntnisse mitgebracht, die alle nicht überraschend sind. Erkenntnis Nummer 1, der Beschuss dieser Anlage, der bedroht die Sicherheit des Kraftwerks. Und die IAEA fordert, dass er sofort gestoppt werden soll. So. Dann habe ich geguckt, gibt es irgendein Wort zu den Urhebern dieses Beschusses, weil beide Seiten, wie es immer so schön heißt, beschuldigen sich gegenseitig. Und es gibt Nichts dazu. Also es wird nicht gesagt, das sind irgendwie russische Raketen oder russische Munition. Es wird aber auch nicht gesagt, ukrainische. Aber
da gab es doch irgendwo dieses eine Video mit einer, mit irgendwie so einem, so einer Rakete oder irgendein Projektil, das in den Boden eingeschlagen war und halt ganz eindeutig aus Richtung russische Truppen kam.
Ja, ja.
Und ein Typ daneben, der erzählt hat, wie das, nein, das kommt halt, das haben halt die Ukrainer geschossen. Und im Moment des Einschlags hat sich das praktisch um 45 Grad verstellt,
ja,
sodass jetzt sein Heck in Richtung russische Truppen zeigen würde. Das fand ich sehr lustig.
Ja, ja, das sind ganz besondere ukrainische Raketen.
Genau. Raketen mit das ist, sind diese Art von Projektilen, mit denen auch John F. Kennedy erschossen worden ist.
Mhm. Ja, und das haben die nur gebaut, damit man mit dem Finger auf die Russen zeigen kann.
Das eh. Das ist ja sowieso, also wir alle existieren ja ausschließlich dafür, Russland schlecht zu machen. Nur dafür existieren wir ja, habe ich jedenfalls so oft das Gefühl.
Ja, 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 auf jeden Fall. Naja, jedenfalls, was auffällt in diesem Bericht ist, dass seit Monaten, also eigentlich seit der Besetzung dieses Kraftwerkes durch das russische Militär, wird die IAEA von ukrainischer Seite unterrichtet, wenn es mal wieder Beschuss gab. Und zwar sehr zeitnah und sehr zuverlässig.
Das ist der Beweis.
Und von russischer Seite liest man sowas nicht, obwohl die Russen das Kraftwerk besetzt halten. Ich würde
ja, das ist doch der Beweis dafür, dass die Ukraine geschossen hat, weil die wissen ja wohl am besten, wer geschossen hat.
Ja. Ich sag nur, das fällt auf.
Ich kann auch Putin-Troll, kann
ja
auch.
Ja, ich weiß. Ich sag nur, es fällt auf. Es ist kein Beweis, genau, weil man kann halt sagen, ja, die wissen ja auch, wann sie geschossen haben, kann man sagen. Genau, also dann ganz viele Forderungen, also Stopp des Beschusses, klar. Dann Schutz der ukrainischen Mitarbeiter findet die IAEA zentral, weil die halt den Laden am Laufen halten.
Ja.
Und das ist wichtig. Sicherung der Stromversorgung ist derzeit nicht gegeben, weil alle Verbindungen in den Rest des Landes sind im Grunde gerade lahm. Es gibt einen eigenen Reaktor auf dem Gelände des Kernkraftwerks und der produziert noch Strom, um sowas wie Kühlung und so weiter aufrechtzuerhalten. Aber das ist gerade alles und die IAEA sagt, das reicht nicht, sondern es muss wieder Strom vom Land kommen. Und gerade gab es diese Woche auch ein aktuelles Briefing der IAEA. Da stand wieder drin, dass es wieder Beschuss gab und das auch dazu geführt hat, dass auch die letzte Leitung, die es noch gab, jetzt ja zu ist. Also es gibt keinen Strom mehr außerhalb des Kraftwerks sozusagen. Mhm. Und man muss sagen, diesen Beschuss gab es, obwohl zwei der Mitarbeiter der IAEA ja noch dort sind. Also die bleiben da ja auch und die werden weiterhin jede Woche, es gibt dann so Briefings mehrmals die Woche. Und die berichten halt, wie die Lage vor Ort so ist. Das sind meistens nur ein, zwei Seiten, aber das kann man vielleicht mal im Auge behalten. Genau, also sehr besorgniserregend, sagt auch der Chef der IAEA und ruft eigentlich alle Seiten dazu auf, dass sie aufhören sollen, A, natürlich das Kernkraftwerk selber zu beschießen und B, die Stromleitungen, die dahin führen. Im Grunde fordert er eine Sicherheitszone und da weigert sich aber vor allem Russland, die einzurichten.
Ich finde ja die Vorstellung total gruselig. Ja, wir lassen jetzt zwei IAEA-Mitarbeiter, die lassen wir jetzt genau mal hier mitten auf der Front. Ich finde das eine super gruselige Vorstellung.
Ja, ja.
Also aber jetzt ich irgendwie russischen Soldaten ausgesetzt zu sein, das kann ich.
Naja, aber es sind halt auch so ein bisschen die passen ja jetzt auf, ne? Also,
ja, ja, aber
es ist, ich finde es auch beruhigend, ehrlich gesagt. Ja,
einerseits, aber wer hindert denn die Russen daran, denen jetzt die Fingernägel rauszureißen?
Naja, ja.
Das meine ich so. Also, es ist halt so, ich finde es total gruselig. Naja.
Ja, dann hat Putin diese Woche eine Rede gehalten. Er poltert natürlich total gegen den Westen.
Natürlich, man muss das auch mal einfach eingestehen. Der gesamte Westen existiert nur, um Russland in den Dreck zu ziehen.
Genau. Ja, das stimmt. Dann droht er, dass er die Energielieferungen an Europa so lange anhalten wird, wie es in Russlands politischem Interesse sei.
Aber ist das nicht egal mittlerweile?
Ja, ich hoffe es.
Also ich hoffe es. Ich habe so ein bisschen, es gab dann diese Woche, ist dann irgendwie, es gibt also eine Kampagne aus grüner Ecke, sagt so, ganze Gestänker der CDU, da haben sie recht. Und was sie jetzt sagen ist, man muss sich jetzt auch einfach mal vergegenwärtigen, dass Robert Habeck es innerhalb nicht mal eines Jahres geschafft hat, Deutschland unabhängig von russischen Energieimporten zu machen. Da denke ich immer, ja, aber es ist September.
Hm.
Ja, sind wir auch im Januar noch so unabhängig von russischen Energieimporten oder sind wir das nicht? Auf die Frage habe ich noch keine Antwort gefunden. Und wenn die Antwort lautet ja, ja, dann kann Putin halt, dann soll er sein Gas halt selber irgendwie schnüffeln.
Ja, also ich weiß auch nicht, was die Antwort auf die Frage ist, was vielleicht wesentlich bedrohlicher ist, finde ich, ist seine Drohung, dass er auch den Getreidedeal, den er ja geschlossen hat mit der Ukraine unter Vermittlung von Erdogan, dass er da auch sich nicht mehr dran halten könnte, wenn weiterhin die westlichen Sanktionen so aufrechterhalten werden. Und dann hat er sich auch noch ein paar Fake News aus dem Ärmel gelogen, von wegen von den fast 90 Schiffen Getreide, die die Ukraine verlassen hätten, seien ja nur 2 in Entwicklungsländer gegangen. Den Rest würde sich der Westen unter den Nagel reißen.
Ah, ja.
Da haben schon Faktenchecker das Ganze auseinandergenommen, gesagt, das ist gelogen. Aber ja, so ist er halt. Und dann hat er die Sanktionen gegen Russland mit der Pandemie verglichen und gesagt so, ja, also zuerst gab es diese Pandemie, die hat die ganze Welt bedroht und jetzt sind es die westlichen Sanktionen, die die ganze Welt bedrohen. Naja, also er hat sehr gepoltert dieses Mal, also selbst für seine Verhältnisse.
Kriegt der Schiss oder hätten wir das nur gerne, dass er Schiss kriegt?
Ja, das sind jetzt
Interpretationen. Ich bin ja ein bisschen vorsichtig. So, ja. Also ich denke mir immer so, ja, lass ihn leiden.
Und dann auf die Frage eines Journalisten, wie es denn so Russland ginge seit dem Krieg, hat er geantwortet, Russland hätte seit Beginn des Krieges nichts verloren.
Genau.
Also keine Verluste, alles super, kein Wort zu den 50.000 oder wahrscheinlich mehr gefallenen russischen Soldaten. Und weil natürlich auch die einzigen unabhängigen Journalisten das Land inzwischen verlassen haben, er hat sie dann in seiner Rede auch noch Verräter genannt, gab es auch keine weiteren Nachfragen dazu. Und wichtig ist auch, ne, diese Fragen in solchen Pressekonferenzen, die sind bestellt, davon kann man ausgehen. Ja. Und er hat sich die perfekte Antwort dann schon zurechtgelegt. Also meistens ist es eine Verdrehung. Das heißt, diese Frage eines Journalisten nach den russischen Verlusten im Krieg, wo man dann sagen könnte, ja, aber guck mal, die Journalisten können das ja fragen, die wird bestellt gewesen sein. Und er hat ja eben auch seine total tolle Antwort parat gehabt, nämlich keine Verluste, überhaupt keine. Und dann habe ich noch einen schönen Lesetipp, der ist allerdings auf Englisch. Ist eh immer lesenswert. The New Eastern Europe ist so ein Magazin, Zeitschrift, mit Beiträgen meistens aus dem wissenschaftlichen Bereich über Osteuropa und Osteuropa-Studien und diesmal 2 Professoren aus Kiew, also ein bisschen gefärbt vielleicht auch mit Wunschdenken, die argumentieren, dass der Zerfall der Russischen Föderation oder des Russischen Imperiums, sagen sie auch an mancher Stelle, dass das nur eine Frage der Zeit ist und eventuell auch schon sehr bald geschehen könnte. Sie führen das länger aus, woran sie das festmachen und so weiter. Die Argumentation ist in sich erstmal schlüssig, weil sie sagen, naja, also die Sanktionen wirken auf jeden Fall, die Ölpreise sind niedrig, die Bevölkerung ist alt und im digitalen Zeitalter mangelt es eben vor allem auch an Wissen und Technologie jetzt gerade in Russland. Also es gibt viele Punkte, an denen der Zusammenhalt dieser verschiedenen Republiken, die das ja ursprünglich mal war, bröselt. Und
Kolonialreich ist das.
Ja, genau.
Auch wenn sie es Republiken nennen. Ja, ist ja auch so einer meiner, da habe ich ja, ich weiß gar nicht, vor Monaten habe ich schon gesagt, wie kann man sich eigentlich nicht wünschen, dass die Russische Föderation auseinanderbricht und die kolonialisierten Völker da letztlich autonom irgendwie werden, also sich selbst in die Hand nehmen.
Ja, und sie waren aber
da. Ich glaube, ich zumindest, vielleicht sogar wir, unterschätzen die Leidensfähigkeit der Menschen dort, weil die schon so lange daran gewöhnt sind, nichts zu haben.
Ja, das kann.
Also 50.000 tote Soldaten, ja. Selbst beim gerechtesten aller gerechten Kriege, den wir uns hier nur ausdenken könnten im Westen.
Das ist das
eine. Wäre das undenkbar.
Ja, das guckt zu sehr auf die einfache Bevölkerung, nenne ich sie jetzt mal.
Ja.
Was die argumentieren, die beiden, ist, dass man auf die Eliten gucken muss und es sind immer quasi Eliten, die vor Ort das System aufrechterhalten. Also es gibt dann irgendeine Marionette, um es mal böse auszudrücken, die wird vom Kreml bezahlt dafür, dass sie dann eben vor Ort dafür sorgt, dass auch da das System stabil bleibt.
Ja.
Und genau an diesen Marionetten diagnostizieren die beiden eben, den Schwachpunkt, weil eben Russland nicht mehr in der Lage sei oder bald nicht mehr in der Lage sein könnte, deren Schmiergeld im Grunde dafür, dass sie das alles aufrechterhalten, weiter zu bezahlen. Und dass es daran dann eben scheitern könnte. Das ist so ein bisschen die Argumentationslogik. Es guckt gar nicht so sehr auf die einfache Bevölkerung. Aber möge jeder selbst lesen und sich eine Meinung dazu bilden.
Zurück nach Europa, also diesem politischen Gebilde, das nur existiert, um Russland mit Dreck zu bewerfen. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum erhöht und zwar um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25%. Das ist die stärkste Erhöhung des Leitzinses seit 2002, also seit Einführung der Gemeinschaftswährung, wie es immer so schön heißt. Und das finde ich interessant. Also wir haben eine hohe Inflation hier, je nach Land irgendwo immer so zwischen, ich sag mal, 6,5 und 12% oder sowas. Normalerweise bekommst du mit solchen Zinserhöhungen Inflationen in den Griff, ne? Weil höhere Zinsen, Investitionsrückgang, Jobaufbau, Abbau, Konsumrückgang, Investitionsrückgang, Jobabbau, Konsumrückgang und so weiter und so fort. Zack, Inflation besiegt, weil keiner mehr was kauft, die Preise nicht mehr steigen, die Unternehmen ihre Preise senken müssen und so weiter. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Jetzt ist aber das Interessante, wir haben, zumindest hier in Deutschland, ein aberwitziges Überangebot an Jobs.
Ja.
Und ich denke die ganze Zeit, was heißt das denn jetzt? Also wir machen Investitionen unattraktiver, also Kredite, wir machen Geld teurer. Die Leute fliegen aber nicht raus, ganz im Gegenteil. Wenn die irgendwo rausfliegen, sind die sofort, haben die um die Ecke den nächsten Job und der wird im Zweifelsfall vielleicht sogar noch besser bezahlt. Das heißt, du kannst also diese Inflation, die zumindest dann aus den normalen Konsumgüterpreisen herrührt, die kriegst du damit doch gar nicht in den Griff, denke ich mir, von diesen Energiekosten mal ganz abgesehen jetzt. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, das bedeutet jetzt, also in der Eurozone zu investieren, wird attraktiver dadurch, ne? Weil du kriegst mehr Zinsen, wenn du Geld hier reinschaffst. Das heißt, der Euro müsste gegenüber dem Dollar aufwerten, was Importe für uns wieder ein bisschen günstiger macht, was vielleicht bei Öl, das ja in Dollar abgerechnet wird, auch gar nicht so schlecht ist, oder? Oder spinne ich? Oder?
Das musst du deine Ökonomen fragen.
Meine Ökonomenkumpels. Ja, mache ich. In 2 Wochen nehmen wir noch eine Sendung auf wieder.
Sehr gut.
Aber das hat mich so irritiert. Also weil die Inflation, die wir hier sehen, ich habe nicht den Eindruck, aber ich kann mich auch völlig täuschen, weil ich mir wieder irgendwo einen Denkfehler mache. Die Inflation, die wir hier gerade sehen, die bekämpfst du nicht mit einer Erhöhung der Zinsen, denke ich gerade. Aber gut, dann, wenn du das auch nicht weißt. Apropos Inflation, die Türkei, Alter, hat eine Inflation, die auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren, etwas über 80%, ist die offizielle Zahl. Viele gehen davon aus, dass die inoffizielle Zahl längst dreistellig ist. Ich habe einen Tweet gefunden, den ich nicht leicht verifizieren konnte. Für das Geld eines iPhones, 55.000 Lira sind das, ungefähr 3.000 Euro im Moment, für das Geld eines iPhones hast du vor 7 Jahren noch ein Auto bekommen. Krass, oder? Das mag vielleicht mal irgendwer bestätigen oder widerlegen, der oder die in der Türkei lebt oder gerade da unterwegs ist oder war und tatsächlich die Preise kennt. Vielleicht hört Helena gerade zu. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Wie ist denn eigentlich, wie sind die Preise eigentlich im Inland in der Türkei? Ich finde das so krass, 80% zum Vorjahr.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht.
Toll.
Ja, ich bringe doch immer eine gute Nachricht mit. Und die gute Nachricht lautet, Israel mag uns. Das ist doch schön. Das hat eine Analyse der Bertelsmann Stiftung herausgefunden. Befragt wurden 1271 Menschen ab 18 Jahren in Deutschland und 1372 in Israel. Beides repräsentativ. Das ist ja das Einzige, was uns an den Zahlen interessiert. Veröffentlicht wurde das auch, weil gerade der israelische Präsident Isaac Herzog zu Besuch war. Das wiederum war anlässlich des 50. Jahrestages des Olympia-Attentats von 1972 in München. Und hier überlasse ich dir wieder die Bühne für den nächsten Podcast-Drop.
Ach so, ja, da haben wir mit der Bundeszentrale für politische Bildung gerade eine Sendung drüber gemacht.
Genau, im APUZ-Podcast. Genau, und jedenfalls zurück zur Analyse der Bertelsmann-Stiftung. Die haben so ein paar Sachen abgefragt und dabei kam heraus, dass 63% der Menschen in Israel eine gute Meinung von Deutschland haben. Schön, oder?
Ja, und Hätten sie immer noch Grund genug, das nicht zu haben. So gesehen ist es wirklich super.
Also nur 19% haben eine negative Meinung von Deutschland.
Nicht schlecht.
Und damit endet auch schon die gute Nachricht.
Jetzt 19% der Deutschen haben wahrscheinlich auch eine negative Meinung von Deutschland, oder? Die wählen dann alle AfD.
Ach so. Ja gut, ich dachte, die bei der AfD sind die einzigen, die noch eine gute Meinung von Deutschland.
Nein, die haben ein Bild von Deutschland im Kopf, das es nie gab. Und das ist aber garantiert nicht das Deutschland, das sie hier vorfinden.
Oh. Jedenfalls hat das Ganze auch ganz viele schlechte Seiten. Also gute Nachricht Ende. Weiter mit der Bertelsmann-Stiftungsanalyse. Nur 46% der Deutschen, nicht mal die Hälfte, haben eine positive Meinung von Israel. Mehr als ein Drittel hat eine ziemlich schlechte oder eine sehr schlechte Meinung von Israel.
Haben die mit veröffentlicht, wie die Fragen lauteten?
Das habe ich mir nicht angeschaut. Nee. Also sie haben aber auch nochmal getrennt gefragt in Bezug auf die Regierungen. Da sieht es noch schlechter aus. Das hat mich echt erschüttert. Und was mich besonders erschüttert hat, ist, was sie auch gefragt haben. Die Frage war, hat Deutschland aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung gegenüber Israel?
Jetzt wird's interessant.
Das finden 57% der Israelis. Das heißt, also.
Das ist wenig. Das ist interessant, ja.
Ein bisschen mehr als die Hälfte immerhin. Aber nur gut ein Viertel der Deutschen.
Das ist zu wenig.
27%.
Ja.
Und fast die Hälfte der Deutschen will einen Schlussstrich.
Unter was genau?
Also die Formulierung war, ich lese es mal vor, die Aussage, man solle nicht mehr so viel über die Verfolgung der Juden reden, sondern einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. 49%.
Das ist
Mir fehlen die Worte,
ja. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das begründen könnte.
Ja.
Also tatsächlich nicht. Ich bin auch in der Lage, mich in Neonazis reinzuversetzen und deren Argumente aus dem Stand runterzubeten, wenn es denn sein muss, was es nicht muss, darum mache ich es nicht. Aber diese Schlussstrich-Geschichte, das ist nicht. Ich verstehe nicht, wie man so argumentiert. Weil das macht ja nichts, es tut uns ja nichts. Ja?
Nee.
Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie mein gesamter Alltag mehrere Stunden jeden Tag davon belastet wird, dass ich über den Holocaust reden muss. Passiert ja nicht. Also ich habe überhaupt keinen Nachteil daraus, das Ding in Erinnerung zu behalten und daraus auch vielleicht die eine oder andere Konsequenz der Verantwortung zu ziehen. Verstehe ich nicht. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass gerade mal die Hälfte der ISIS sagt, besondere Verantwortung Deutschlands. Das finde ich wirklich interessant.
Ja.
Weil vielleicht steckt da drin auch eine Möglichkeit, das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel auch mal neu zu verhandeln.
Mhm.
Weil wir haben ja auch so eine, wir haben so ein ganz komisches Gedenkritual entwickelt, finde ich immer. Also es ist alles so starr, so hölzern, so, ne? Dann hält irgendwie der Bundespräsident hält dann wieder eine Rede, in der er Dinge sagt, die ich irgendwie komisch finde, weil ich die Sätze nicht verstehe und so. Vielleicht besteht da eine Möglichkeit, das auch mal aufzubrechen und sagen, lass mal gucken, ob wir irgendwie anders mit uns und euch und miteinander und so umgehen. Das fände ich mal ganz interessant.
Hm. Was auch nochmal ganz interessant war in dieser Studie oder Analyse, 64% in Deutschland, also so knappe zwei Drittel, sind überzeugt, dass in dem Israel-Palästina-Konflikt beide Seiten zu gleichen Teilen nachgeben müssten. Zwei Drittel fast.
Aha.
Und in Israel sieht über die Hälfte, 55%, die palästinensische Seite in der Verantwortung. Also auch hier, vielleicht liegt darin auch so ein bisschen ein Teil der Antwort auf die Frage, warum wir da so einen Schlussstrich drunter ziehen wollen. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Haltung in diesem Konflikt, in diesem ganzen Palästina-Ding, dass die dazu führt, dass man sagt, ja, okay, das ist schön, dass wir hier irgendwie diese Geschichte haben und gedenken, bla. Aber vielleicht sind wir deswegen zu unkritisch mit Israel. Das ist, glaube ich, so diese Das ist jetzt eine Interpretation von mir, ne? Das steht da so.
Finde ich sehr, sehr schwierig, also weil gerade dieses, die Israelis begehen einen Holocaust an den Palästinensern, ist eher ein beliebtes Motiv von rechts außen.
Das stimmt.
Also ist das eigentlich ein
Das ist Vehikel, ja klar antisemitisch.
Ist ein Vehikel für Antisemitismus. Finde ich schwierig. Ich finde es sehr schwierig, diese beiden Dinge überhaupt miteinander in Verbindung zu bringen. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die nicht weit genug denken, sodass sie da rauskommen, dass sie das beides miteinander in Verbindung bringen.
Hm.
Aber das gehört nicht zueinander. Und wenn Israel Scheiße baut in den besetzten Gebieten, dann baut Israel Scheiße in den besetzten Gebieten. Das hat aber nichts damit zu tun. Das Einzige, was das mit dem Holocaust zu tun hat, ist, dass wir dadurch, also ich sage immer wir, auch wenn ich selber nicht war, muss ich vielleicht auch mal erklären bei Gelegenheit, dass wir dafür gesorgt haben, dass Israel überhaupt so schnell Staat werden konnte.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ohne das Deutsche Reich, also ohne das Dritte Reich, das wesentlich schwieriger vonstatten gegangen wäre, wenn es überhaupt funktioniert hätte.
Das stimmt.
Ich fange jetzt aber das ist auch das Einzige, was es damit zu tun hat. Dass, ne, da waren Palästinenser, da sind Juden hingekommen, die haben sich auf Mütze gehauen gegenseitig. Mir ist jetzt egal, wer angefangen hat, die haben sich auf die Mütze gehauen gegenseitig. Das haben die so oder so gemacht und das hätten die auch so oder so gemacht.
Hm.
Und mehr hat Deutschland damit, finde ich, jedenfalls nicht zu tun.
Ganz interessant, der Israel-Experte der Bertelsmann Stiftung sagt, für die meisten Deutschen gilt weiter die Maxime nie wieder Krieg. Und für die Israelis hingegen nie wieder Opfer.
Klar.
Und das ist wahrscheinlich.
Die gesamte Religion der ISIS basiert darauf. Ja. Ja. Ihr wolltet uns töten, wir haben gewonnen, lass uns essen. So. Das ist ja, ich meine, auf was soll das denn sonst basieren, wenn du seit 2000 Jahren keine andere Erfahrung gemacht hast?
Mhm.
Das ist ja, ja, ja. Aber ganz interessant. Ich habe wahrscheinlich die krasseste Zahl mitgebracht, die ich diese Woche gesehen habe.
Erzähl.
Und zwar ist die es geht um Investitionen. Die Solarindustrie scheint gerade dabei zu sein, die Energiewende zu gewinnen.
Mhm.
Bloomberg, dieser Wirtschaftsdienst, hat sich die Investitionen angesehen in Polysilizium. Ja, also Fabriken, die Polysilizium verarbeiten. Daraus macht man die Halbleiter für Solarzellen.
Mhm.
Ich komme jetzt mit Zahlen und zwar mit absoluten Zahlen, obwohl man das eigentlich nicht tun sollte. In den letzten 20 Jahren sind weltweit Solarpaneele gebaut worden mit einer Leistung von insgesamt 971 Gigawatt. Ja? In den letzten 20 Jahren insgesamt 971 Gigawatt.
Mhm.
Die aktuellen Investitionen bis 2025, haben die geguckt, die aktuellen Investitionen in entsprechende Fabriken entsprechen einer solchen Produktion oder knapp einer solchen Produktion, sind nur 940 Gigawatt, aber egal, einer solchen Produktion innerhalb eines Jahres.
Wow.
Das meiste ist in China, weil im Gegensatz zu uns scheißen die sich halt nicht den ganzen Tag damit zu, mal eben 12 Zilliarden Dächer und Autobahnen mit Solarzellen zu überbauen und sowas. Aber ja, nur damit es hängen bleibt. Wir werden jetzt bis mindestens 2025 jedes Jahr so viele Solarzellen bauen oder so viel Solarstrom ernten können mit den Solarzellen, die wir bauen, wie in den vergangenen 20 Jahren insgesamt. Ist das irre?
Super.
Das ist so total irre, oder? Was ist, wie irre? Ja. Total irre. Das ist Grundlast, Baby.
Genau. Das bringt mich auch direkt zu den Ankündigungen, die ich machen wollte. Wir haben nämlich in den nächsten beiden Sendungen zwei Spezialsendungen. Wir haben Gespräche geführt mit zwei Menschen zum Thema Klima. Und was du gerade gesagt hast, das hat uns der Graslutscher ja auch gesagt, dass allein, weil wir so einen krassen Technologiefortschritt gemacht haben in den letzten 20 Jahren, wir heute ein dermaßen Vielfaches mit nur weniger Solarzellen oder auch Windrädern an Gigawatt oder so erzeugen können.
Effizienzsteigerung halt, ne?
Ja, ja, Effizienzsteigerung. Dass das alles gar kein Problem ist mit der Energiewende, also theoretisch. China
zumindest kein technisches Problem.
Überhaupt nicht, ja.
Wirklich ein politisches Problem, ja.
Ja, und genau, also die Sendung mit dem Graslutscher ist dann nächste Woche. Das ist die gute Laune-Sendung.
Da sind wir im Urlaub, da haben wir keinen Bock.
Und dann haben wir noch eine schlechte Laune-Sendung. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen mit Matthias Quent, mit dem wir sehr ausführlich über die Zusammenhänge zwischen Klima und rechten Ideologen, rechter Ideologie sprechen. Also es geht um Klimarassismus und so heißt sein neues Buch. Und wir fragen ihn, was das eigentlich ist und wie es kommt, dass die Rechten so krass gegen die Klimaschutz oder gegen Klimaschutzmaßnahmen sind.
Genau, und das ist dann die Sendung, wo Klimastreik ist. Da hat Katrin gesagt, nö, da gehe ich demonstrieren, da mache ich keine Sendung.
Ja, das hat aber auch schon gute Tradition hier in der Wochendämmerung.
Genau. Aber dass wir in Urlaub fahren, doch, dass wir in Urlaub fahren und eine Sondersendung machen, es hat auch Tradition, stimmt.
Ja, genau.
Ja, aber haben wir so nur noch nie im Herbst gemacht.
So haben wir zwei, finde ich, sehr unterschiedliche Gespräche. Und beide haben mit Klima zu tun. Und eigentlich sind beides keine Klimaforscher. Also bisher hatten wir sonst immer Claudia Kempfert und Stefan Rahmstorff zum Klimastreik hier, die ja beide explizit genau diese Sachen auch beforschen. Und das finde ich aber besonders interessant eigentlich. Also der eine Blick ist eben sehr
journalistisch.
Ja, total.
Also, der andere ist ein Soziologe.
Ja, und das ist auch mal interessant.
Jetzt aber Großbritannien. Großbritannien hat eine neue Premierministerin. Sie heißt Liz Truss. Ist dir mal aufgefallen, was ist eigentlich immer mit den Fotos von der? Ist dir das mal auf? Die sieht auf, immer wenn man Fotos von Liz Truss sieht, sieht die irgendwie plemplem aus.
Findest du?
Ist die plemplem? Oder sieht die einfach nur plemplem aus auf Fotos? Oder ist das eine Kampagne der weltweiten Fotografen-Illuminati?
Das muss ich doch gleich mal gucken.
Du musst mal gucken. Immer wenn ich ein Foto von Liz Truss sehe, denke ich, ist sie plemplem oder was? Aber vielleicht ist es auch einfach nur, kann auch sein, dass das auch wieder nur selektive Wahrnehmung ist, weil ich habe ja das Gefühl, als wäre so eine Type wie Christina Schröder jetzt Premierministerin.
Das stimmt,
so,
ja.
Weißt du, so ein bisschen blöde, aber immer gut am Puls der rechtskonservativen Zeit. Also, Liz Truss, das Interessante an Liz Truss ist, niemand hat die gewählt, außer ein Teil ihrer eigenen Partei, die Tories, also die konservative Partei, die hat gerade noch knapp über 80.000 Stimmen gekriegt, das ist knapp über die Hälfte der Mitglieder dieser Partei, das heißt praktisch niemand in Großbritannien hat diese Frau zur Premierministerin gewählt. Ich finde es aber total lustig, jetzt Wahlen abzuhalten, zu sehen, was wirklich passiert.
Mhm.
Wie immer. Es weiß auch niemand so recht, was von ihr zu erwarten ist, weil die war ja früher mal bei den Lib Dems, dann ist sie zu den Tories, die war früher mal Remainer, jetzt ist sie Brexiteer. So richtig.
Fähnchen im Wind.
Ja, sowas, ne? Also scheint auf jeden Fall rechter zu sein als alle vorher. Sie scheint auch neoliberaler zu sein als alle vorher. Sie attackiert die EU so gut sie kann, was ja immer auch als Eingeständnis in politischer Ratlosigkeit ist, sowas. Sie attackiert die BBC so gut wie sie kann, und zwar inhaltlich. Sie sagt, die BBC würde ja gar nicht die Fakten berichten, was Rechtsaußen ja immer gerne behauptet, wenn sie Angst vor Journalismus haben. Ein Ende des rechten Populismus scheint es mit ihr auch nicht zu geben. Das Kabinett ist zwar das diverseste, das die Briten je gesehen haben. Dummerweise sitzt darin aber auch Rees-Mogg als Wirtschaftsminister. Das ist so ein Investment-Hansel, Hardcore-Brexiteer, vielleicht dem einen oder der anderen bekannt, durch so ein Lümmelfoto, wo er im Unterhaus irgendwie kurz vorm Einschlafen schräg auf der Bank liegt oder sowas. Man weiß nicht so. Also was sicher zu sein scheint, ist, dass sie auch weiterhin am Nordirland-Protokoll rummachen wird. Die Amis sind nämlich schon hingegangen und haben prophylaktisch davor gewarnt, am Nordirland-Protokoll rumzuspielen.
Ah, ja.
Das ist dieses Dingens, das die Zollgrenze zwischen UK und EU in die Irische See verlegt hat, damit die Grenze zwischen Nordirland und dem freien Irland nicht geschlossen werden muss, was dem Karfreitagsabkommen widersprechen würde, das 1998 den nordirischen Quasi-Bürgerkrieg, was die da unten Troubles nennen, beendet hatte. Es gibt eine kleine Analyse, und zwar von Helene von Bismarck, das ist eine Historikerin, also eine deutsche Historikerin, die lehrt in Großbritannien, erschienen bei Republik.ch, also diesem Schweizer Magazin. Wer sich da mal reinlesen will, mal gucken. Also das ist so ein bisschen, muss man abwarten, was da jetzt draus wird, glaube ich, aus Frau Truss. Wobei Großbritannien im Moment sowieso stillsteht, denn die Queen ist gestorben.
Okay, aber das war jetzt ein zu schneller Übergang. Du musst mir noch Platz lassen für meine feministische Schelte. Das geht so.
Okay, mach mal. Feministische Schelte.
Ja, also ich muss dir wirklich noch eine feministische Schelte austeilen an dich, Holger, weil ich habe mir jetzt Fotos von Liz Truss angeguckt in der Suchmaschine, und ich finde, das ist wieder das ist Lookismus. Also.
Das mag ja sein.
Du, aber die sieht doch ganz normal aus. Also
die sieht total plemplem aus.
Nein, die sieht völlig normal aus. Manche Leute sehen halt einfach so aus. Ich kann mir vorstellen, wenn man von mir ständig Bilder machen würde, würden auch diverse von mir im Internet sein, wo ich plemplem aussehe, weil ich auf Fotos immer komisch aussehe.
Ich sehe auch plemplem aus auf Bildern, aber ich regiere auch kein Land, außer mein eigenes, aber da wohnt keiner.
Aber bist du jetzt auch Reichsbürger?
Genau, ich war jetzt nach Russland. Nein, ich habe also irgendwie. Ich, also, nee. Vielleicht, aber ich bin halt Lookist, du weißt doch, ich bin Lookist. Ich sehe scheiße aus, also bin ich Lookist.
Das ist auch echt absurd.
Hast du gerade gesagt, ich sehe scheiße aus, du Lukist? Lukistin?
Ja, so.
Schnell die Queen. Also, die Queen ist tot. Elisabeth II. Ist tot. Total krass. Ich weiß jetzt, warum es an meinem Geburtstag dieses Jahr geregnet hat.
Ja,
normalerweise immer schönes
meine
Wetter.
Tochter das ist heute halt, auch.
Queen ist gestorben.
Krass, dass es gestern so geregnet hat, weil die Queen gestorben ist.
Genau. Ja, und jetzt habe ich ein Problem, weil ich kann mich dazu nicht verhalten. Ich habe jetzt mal wieder also klar, die ist, ne, das ist so ein bisschen wie Helmut Kohl. Irgendwie war immer da, so, ne? Die Queen war immer da. Ich bin geboren worden, da war die schon Königin. Eigentlich ist es ein Wunder,
dass... Mein Vater ist geboren worden, da war die schon Königin. Mein Opa ist geboren worden, da war die schon Königin.
Das ist total krass. Also ich hab, also eigentlich ist es ein Wunder, dass ich die Queen überlebt habe. Aber das ist auch alles, worüber ich da nachdenken kann, weil ich stelle mal wieder fest, mir ist dieses Konzept Monarchie so unfassbar fremd. Ich verstehe nicht, was gerade passiert. Also ich verstehe nicht, was in Großbritannien gerade passiert. Also diese Betroffenheit und diese, das ist mir total frech. Verstehe ich nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist die Reaktion in Deutschland, weil Leute, ne? Das ist halt nicht eure Königin gewesen, die gestorben ist. Ist halt so irgendwie ist ganz Deutschland gestern in so einem komischen, in so einer royalen Boulevard-Schockstarre stehen geblieben, hatte ich das Gefühl. Das fand ich dann auch doch ein bisschen befremdlich. Aber ich würde so gerne diesen, ich würde wirklich gerne Monarchie, Royalismus, also ich würde gerne verstehen, was Menschen, die an so einer Queen, also an so einem Königshaus sich irgendwie orientieren, was das ist, was das für ein Gefühl ist, ich durchdringe das nicht.
Ich finde schon, dass die Queen in einer, wir haben ja auch diese Serie geguckt, The Crown, also ich finde das, was da sehr beeindruckend ist, ist diese Haltung und Kontenance, egal was passiert. Und das ist natürlich, glaube ich, für viele Leute, gerade in so einem Land wie Großbritannien, das ja von Gegensätzen und insbesondere Klassengegensätzen total geprägt ist, vielleicht etwas, was die Leute bei der Stange hält. So, ich jammer nicht.
Ja, aber das ist doch eigentlich verrückt. Also, weil ich will die Klassengegensätze überwunden sehen.
Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt passiert. Also einerseits ist Liz Truss, die ja anscheinend immer mal wieder extra so posiert, wie Margaret Thatcher das gemacht hat für Fotos.
Plemplem, sag ich doch.
Ist jetzt Premierministerin und andererseits ist die Queen gestorben. Jetzt gibt es
die Truss hat die Queen auf dem Gewissen. Ich sag's dir.
Das habe ich auch schon gedacht, dass die Queen noch schnell die ernannt hat und gedacht, okay, jetzt reicht's mir.
Ja, die haben sie. Also das Foto, es gibt dieses Foto von Liz Truss und der Queen. Die haben sie nochmal vom Sterbebett haben sie die nochmal aufgerichtet, die Königin.
Mhm.
Guck dir mal die Hand von ihr an. Der Bluterguss an der Hand. Also die hat schon am Tropf gehangen.
Ah, okay. Naja, jedenfalls, ich bin wirklich gespannt, was jetzt passiert, weil ich habe das Gefühl, dass also das, was so diese krassen Klassengegensätze in Großbritannien vielleicht irgendwie noch unterm Deckel gehalten hat, nämlich dieses Monarchie-Ding, König Charles III. Das jetzt irgendwie auch so gut irgendwie deckeln kann, bin gespannt, wirklich, was da jetzt passiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass es schwieriger, also das ist halt auch die Frage, hängen die Briten an der Queen als Person, als Figur, als Verkörperung der Monarchie oder hängen sie an der Monarchie und es ist letztlich egal, wer Königin ist?
Ich glaube Ersteres. Und das glauben gerade sehr, sehr viele. Aber das werden wir sehen, das werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ich schaue gespannt zu.
Für mehr Verständnis bei mir sorgt das trotzdem nicht. Ich schaff's nicht, mich da reinzudenken. Ist echt ganz lustig. Naja, jedenfalls die Queen tot. Schon krass.
Ja. Und selbst meine Tochter,
die irgendwer twitterte, die hat Winston Churchill noch verabschiedet. Das muss man sich mal vorstellen. Winston Churchill, der Mann existiert nur in Schwarz-Weiß.
Ja.
Das ist total irre.
Ja. Tja. Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Gaskrise lastet auf der Börse.
Dienstag.
Zinssorgen und kein Ende. Immerhin keine Zinsangst. Also hatten wir auch schon.
Mittwoch.
Geldpolitik beherrscht das Geschehen.
Donnerstag.
Die Wall Street wartet auf die Fed.
Freitag.
So wichtig sind jetzt die 13.000 Punkte. Na, ja, haben wir es da mit einer psychologisch wichtigen Marke zu tun?
Bestimmt, bestimmt. Gut, kommen wir zum Limerick der Woche.
Ja, das ist ja irgendwie, was war denn das Thema überhaupt?
Karibik.
Karibik.
Ja,
das war fanden so. Die Leute jetzt irgendwie nicht so,
ja.
Oder keiner hört mehr zu bis zum Ende, weil das alles so irrelevant geworden ist.
Das stimmt nicht. Wir hatten ja, als das Thema Bratwurst war, haben sie sich ja überschlagen mit Limericks.
Stimmt.
Ich glaube, die Themen sind da. Es ist sehr themenabhängig, ob was kommt. Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir vielleicht diese Woche die Queen, das Thema?
Die Queen oder die Monarchie?
Oh,
die Queen.
Die Queen.
Genau, die Queen.
Die Monarchie mögen wir nicht. Wir mögen nur die Queen. Also mir persönlich geht es zum Beispiel auch so. Ich mag die Monarchie nicht, aber irgendwie die Queen, irgendwie.
Das ist ja eine konstitutionelle Monarchie. Also das ist ja kein absolutistisches Regime. Also das, von daher wäre mir das auch egal, wenn wir hier einen König hätten oder einen Kaiser oder so. Vielleicht würde ich dann verstehen, was die Leute so sehr daran bindet. Aber ja.
Ich gucke.
Wir finden einen Kaiser. Wie geil. Naja.
Ich gucke gerade nochmal. Ich glaube, ich habe Kommentare nicht freigegeben. Hier ist ein Limerick in den Kommentaren von Marcella. Ja.
Ja, gut, den musst du jetzt auch vorlesen.
Aber nee, zuerst kommt unser Wochendämmerungspoet.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Gestrandet am BER. Ich wollte so gern in de Karibik. Mit Palmen und Strand, ja, das lieb ich. Hab einen Flieger gebucht und den lauthals geflucht. Den haben sie gestrichen, drum blieb ich.
Sehr schön, zwei Themen miteinander verwoben.
Das ist Wahnsinn. Ja, also das wird immer besser. Also können wir auch mal machen. Also wir können ja auch mal einen Preis ausloben für diejenige Hörerin oder denjenigen Hörer, die es schafft, hier in jeder Zeile ein aktuelles Thema zu verarbeiten und trotzdem konsistent zu bleiben. Marcella schreibt jedenfalls, es war mal eine kleine Insel in der Karibik mit guten Nachrichten nach jahrhundertelanger Hiebe. Doch Feiertag in meinem Land, da Cristobal Colón die Inseln fand, ohne Karibik rum es mich zur Weißglut triebe. Ich habe Probleme im Versmaß, auch mich da rein zu schummeln.
Ja.
Vielleicht muss auch einfach unser Poet mal einen Kursus anbieten. Ein Webinar. Also
die Vögel zwitschern von den Dächern, dass er genau sowas vorbereitet.
Ein Webinar, ein Limerick-Webinar?
Ja, sein erklärtes Ziel ist es, das Limericken zum Volkssport zu machen.
Volkssport-Limerick.
Ja.
Geil.
Oder?
Hm?
Wir haben noch Ziele in der Wochendämmerung.
Ziele.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Du hast in den vergangenen gut 2 Stunden nochmal alles überprüfen und checken können, was wir so behauptet haben. Und bestimmt ist dir noch was aufgefallen, was du gern korrigieren oder ergänzen würdest.
Ja, wir starten heute mit dem Ex-Mann von Sarah Wagenknecht. Der gute Mann heißt Ralf T. Niemeyer und der ist ja als Vertreter der deutschen Exilregierung nach Russland gereist und hat dort auf dem Eastern Economic Forum unter anderem eben mit Außenminister Lavrov oder auch mit dem Gazprom-Chef Alexei Miller geredet. Und da direkt dann die nächste Anmerkung noch zu. Du hattest ja gesagt, dass dort nur 2 hohe Staatsvertreter waren. Neben Myanmar und Armenien waren wohl aber auch noch der Premierminister der Mongolei und der Vorsitzende des National People's Congress aus China dort.
Immerhin, ja.
Immerhin, genau. Und um den Kreis zu schließen, die Rede von Putin, die du relativ am Ende im Zuge des Ukraine-Blocks erwähnt hast, die wurde auch im Rahmen dieses Forums gehalten. Dann hatte Holger darüber gesprochen, wie viele Menschen in der verfassungsgebenden Versammlung in Chile sitzen. Und es sind 155 VolksvertreterInnen. Genau, dann kleine Anmerkung noch zu John Locke. Der lebte und machte sich Gedanken vor allem im 17. Jahrhundert.
Also doch.
Genau. Und dann habe ich mir noch mal dieses Zitat angeguckt aus der Dissertation von Christina Schröder, damals noch Köhler, zu Gerechtigkeit. Ich lese jetzt einfach einmal das Zitat vor, dann hat man es im richtigen Wortlaut. Damit beginnt die Einleitung dieser Dissertation. Die Ostdeutschen haben eine große Sehnsucht nach Gleichheit. Wenn man einen Ostdeutschen frage, wollt ihr, dass alle Menschen nur trockenes Brot bekommen? Oder wollt ihr, dass alle Brot mit Margarine bekommen und einige sich zusätzlich Kaviar draufschmieren können, sei die Antwort klar, die Ostdeutschen seien dann für Trockenbrot für alle. Und das ist ein indirektes Zitat aus dem Spiegel von 2004. Gesagt hat das Harald Ringstorff, der war damals Ministerpräsident von MacPom und aber nicht in der CDU, sondern bei der SPD.
Ah, okay, dann habe ich den falsch abgespeichert gehabt. Es klingt so sehr nach CDU, aber ja, gut.
Und zur Israel-Studie hatte Holger dann ja nochmal eine Nachfrage zur Fragestellung. Das bezog sich auf diese Zahl, dass 34% der Deutschen eine ziemlich oder sehr schlechte Meinung über Israel hätten. Und die Fragestellung aus der Studie lautete, was denken Sie ganz allgemein über das heutige Israel? Haben Sie eine Meinung? Und dann als Antwortmöglichkeiten gab es eben sehr gut, ziemlich schlecht, sehr schlecht und weiß nicht. Das war's für heute.
Okay, vielen Dank für deine Ergänzungen und bis dann demnächst.
Dann.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung möglich machen. Weiterhin ist und bleibt die Wochendämmerung ein crowdfinanzierter Podcast und wenn ihr auch dafür sorgen wollt, dass es uns noch möglichst lange gibt und wenn ihr vielleicht auch dafür sorgen wollt, dass auch sowas wie der Limerick, der Faktencheck und auch die Scham, die auch irgendwann wieder zurückkommt, aber die ist so busy momentan, gerade in New York. Also wenn ihr auch dafür...
Die feine Dame.
Ja, letzte Woche in Zürich, diese Woche in New York. Also
ich kann nicht so einfach nach New York.
Jedenfalls, genau, also diese drei Sachen, wenn ihr wollt, dass die auch unabhängig finanziert sind, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt's verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, direkt aufs Konto oder über Steady. Und bei Steady gibt's die Ultras und den Fanclub. Und die lassen jeden Monat so viel hier, dass wir jetzt deren Namen vorlesen.
Dins 1.
Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee. Werdet Wochendämmerung Ultra. Kada und Heugi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hat genug Franzbrötchen gefuttert und jammert jetzt rum, dass er jetzt aufgeht wie ein Hefeklos.
Willkommen in meiner Welt. Marc Bremer.
Oliver Delpi.
Silke Dietz.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Matthias Johansen.
Arndt Kästner.
Kati und Joni sind nicht im Fanclub. Kati und Joni sind bei der Kelly-Familie.
Oliver
Krüger. Ich habe gedacht, ich spreche es jetzt einfach ganz bis zum Schluss falsch aus, dann fällt es nicht so auf. Gut. Heiko Linke.
Ernest Linker.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Robert Niholm.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
There's hope, there's always hope.
Joachim Urlas.
Fiete und Olaf gratulieren Holger nachträglich und Fiete gratuliert Olaf pünktlich zum Geburtstag.
Alles Gute, Olaf. So, dann muss es und so weiter.
Jens Viehweg.
Dominik Wagner.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Cindy und Timmy Wüst.
Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now, you're not the boss of me now, and you're not so big.
Das ist von Nene Cherry.
Das
Volker Arendt.
Und Anita Schroff.
Und jetzt der Fanclub. Juli und Sebastian.
Nico Abela.
Katrin Apel.
Et quitt wie et quitt. Artikel 2 vom kölschlich Rundgesetz. Happy Birthday vom Sohn des Bruders deines Vaters.
Der Sohn des Bruders meines Vaters. Das ist ja ein Ding.
Das ist dein Cousin, das stand da auch letztes
Mal. Ich weiß, dass das mein Cousin ist. War nicht übrigens auch die Queen, die Cousine ihres Ehemannes?
Habe ich gelesen, ja. Mhm. Aber auf Stehst Twitter, ich habe es nicht verifiziert.
Stehst du auf Inflatio?
Anja und Jan aus Bielefeld.
Ich habe schon lange nicht mehr den Hö-Hö-Hö-Trick gemacht, weil egal, an welches Wort man Hö-Hö-Hö anhängt, es wird immer ein bisschen schmutzig. Hier, pass auf. Simon Axmann. Axmann.
Dirk B.
Nach dem Stutzen des Rabarbarbarbarbarbarbärbel.
Johannes Bauer.
Ich lese das nicht vor, mache ich nicht. Thomas Bauer.
Ich habe da ja noch so einen gewissen Ehrgeiz in mir.
Ich nicht, ich habe keinen Ehrgeiz.
Jan Beilicke.
Florian Beisel.
Oben.
Peter Blachani.
Simone Blechschmidt.
Bibi Blocksberg.
Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich endlich wieder ab, Blocksberg?
Habibi Blocksberg,
Markus Bosslet.
Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
Klaus Breyer,
Daniel Bruckhaus,
Martin Buchka,
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernocki.
Czernocki.
Cristiano del Tauscho.
Buko Vatentak und so weiter.
Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
Andreas Dietze.
Es ist Sommer und es ist immer noch heiß drum. Esst noch mehr Zitroneneis. Es ist eine Lüge.
Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
Ich auch. Achso, Nico Erfurt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Der Freibierfried.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Andreas Freund.
Marcella Frick.
Marianne
Frick. Oh, ha, das ist die Marcella mit dem Dings gewesen.
Ja?
Die Limerick-Marcella.
Die Limerick-Marcella. Stimmt, das ist sie.
Warum ist eigentlich noch niemand auf Limoncello gekommen an der Stelle? Aber gut, Mareike Geib. Jetzt krieg ich Sodbrennen, nur vom Gedanken da dran.
Jörn Arne Göttich.
Christian Göttinger. Warum will ich immer Göttinger sagen? Weil das so ein Ort ist, an den die ZVS mich mal schicken wollte. Nach Göttingen zum Studium.
Kann sein, ja. Das ist so ähnlich wie, es gibt Leute, die heißen Grünewald. Und ich denke immer Grunewald, wegen des Grunewaldes. Aber die
natürlich, Grünewald heißt, nein, niemand heißt Grünewald. Alle heißen Grunewald wegen dem Grunewald.
Ja.
Paris Green.
Okay, Bärbel Grothaus.
Miriam und David grüßen Samson.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Ricardo Gatter.
F und H.
Simon Hägler.
Silke Hartmann.
Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte.
Oh Mann, ich muss echt wieder Postkarten schreiben. Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sven Hennessen.
Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Von meinem iPhone gesendet.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Ist das eigentlich, ich habe so, es gibt so, manche Menschen, da steht bei den Mails von meinem iPhone gesendet, bei manchen steht es nicht drunter.
Ja, das ist aber...
Schreibt man sowas noch drunter?
Wusstest du, dass es die Standardeinstellung ist, wenn du ein neues iPhone hast?
Achso, die Leute wissen überhaupt nicht, dass sie diese Signatur verschicken, das kann gar nicht sein.
Sie wissen es vielleicht nicht unbedingt, vielleicht wissen sie es, vielleicht ist es ihnen egal. Aber es ist die Standardeinstellung.
Nein, das ist ja auch so, also...
Vielleicht wissen Sie nicht, wie Sie es ändern können?
Ich kommuniziere ja auch per E-Mail gerne in einfach so, ne? Und nicht jedes Mal wieder. Liebe Katrin, bla 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 bla, viele Grüße, Holger. Sondern beim zweiten Hin und Her steht da halt nur noch die Information bei mir.
Ja.
Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass viel über das Smartphone gemacht wird. Aber erwartet das nicht sowieso jeder oder denken dann alle, was ist das für ein Arsch?
Also ich glaube, die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass wenn du was auf deinem Smartphone tippst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verschreibst, größer ist. Und darum schreiben dann, also auch wenn nicht drunter steht, von meinem iPhone gesendet, aber ich kenne zum Beispiel viele Leute, die schreiben von unterwegs gesendet, sodass klar ist, ich habe jetzt einfach schnell auf dem Smartphone geantwortet. Eventuell enthält das jetzt mehr Fehler, als du sonst von mir gewöhnt bist. So.
Mobil unterwegs.
Ja.
Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
Andreas Jasper.
Philipp Kaden.
Michael Klerner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Felix Kronlage Dammers.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Sebastian Lenk und Henry Fietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Sabine Lorenz.
Der Lux.
René Ludwig.
Von allein hören keine Kriege auf und so weiter.
Martin Meschke.
Nevermind.
Kleine Hunde Miam Miam Miam.
Johannes Möller.
Out of Order Müdigkeit hat eine völlig neue Dimension erreicht.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Frommt den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht. Nur der Irrtum ist das Leben und das Wissen ist der Tod. Nimm, oh nimm die traurige Klarheit, mir vom Aug den blut'gen Schein. Schrecklich ist es, deiner Wahrheit sterbliches Gefäß zu sein.
Thorsten W. Neustein.
Ey, du Opferkathole.
Boris Berner.
Jochen Philipp.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
God Save the Queen.
Axel Rasmussen.
Wilhelm Reich.
Marc Riese.
Stein Rochen.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Susanne Schulze.
Elias Seichter.
Tim Seitz.
Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
Chip und Chip und so.
Theresia Sievert.
Abracadabra und so weiter.
Die Stummschaltefunktion wurde erfunden von Sir Isaac Newton.
Boah.
Oh. Er kam sehr flach. Sehr. Oh. Er kam sogar für mich zu flach.
Boah. Birgit Sobi.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Lars N. Stein.
Caro und Ferdi Stein.
Pizza Stein.
Pommes Stein.
Sabine Stein.
Thomas Stein.
Jogi Löw und so weiter Stein.
Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
Holger Steinmetz.
Suse und Martin Stöckert.
Claudia Taschow.
19.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und hören dabei die Wochendämmerung.
Wie schafft man es, dem Drang zu widerstehen, sich einfach jeden dieser Idioten, die gerade in Verantwortung sind, zu packen und ihm so lange eine rechts und links reinzuzimmern, bis er wieder zur Vernunft kommt?
Kathi und Joni.
Was ich übrigens mich auch total viel frage in der letzten Zeit, und damit meine ich nicht das politische Personal, sondern das Management. Sag mal, also weißt du so dieses, wir haben heute auch wieder so einen Tweet gesehen, wo einer sowas Ähnliches auch meinte, dieses Gaskrisending. Das hat doch irgendwie mal das Industriemanagement von vorne bis hinten verkackt. Oder nicht? So kannst du doch kein Geschäft führen.
Ja.
Du kannst doch kein Geschäft führen, das sich darauf verlässt, dass alles immer 100% so bleibt, wie es ist.
Ja.
Ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Martin Unterlechner.
Jan van Vinkenreuer.
Jannik Völker.
Michael Völksen.
Stefan Wald.
Andreas Wasch.
Du hast mir überhaupt nicht geantwortet, ne?
Was soll ich denn dazu sagen? Ja.
Zum Beispiel, dass Glück wie Pupsen ist. Glück ist wie Pupsen. Wenn man es erzwingt, wird's scheiße.
Okay, das ist gut. Martin Wittmann.
Jenny Wiegand.
Tobias Wirth.
Christoph Ziesecke.
Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
Der Raketenmann.
Neulich erklärte mir ein kluger Mensch, dass Bücher kaufen und Bücher lesen zwei unterschiedliche Hobbys sind. Seitdem sehe ich den Stapel ungelesener Bücher ganz anders.
Dexter TC.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank. Wir gleichen davon die Gaskrise aus.
Und das war die Wochendämmerung vom 9. September 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.